Zahnmedizin ist halt ein Beruf der Firsts.
Lass mich ruhig, kein Problem.
Du bist auch Zahnarzt, du kannst das.
Ja. Kein Zahnarzt, der jetzt bei der Liste, wo wir durchgegangen sind, sagt, nee, also davon habe ich nichts.
Ich habe nicht geschlafen.
Norovirus, du gehst natürlich hin.
Wir haben uns nicht gedopt, wir waren so gestresst, wir haben alle Beruhigungsmittel genommen.
Phantomkurs ist auch so dramatisch gewesen.
Kann ich mal kurz auf Toilette gehen und du denkst dir, nein.
Zehn Zahnärzte sind Könige der Selbstbeherrschung.
Ist nicht schlimm, wenn der nächste Angstpatient sie mit dem Kofferdamm über den Flur flitzen sieht.
Der Zahnarztberuf, der eigentlich so schöner sein könnte. Aber es muss von innen heraus aus dir, aus dem Zahnarzt kommen.
Beyond the Floss.
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 The Empowering Dental Podcast.
Wir nehmen euch mit in unseren privaten und beruflichen Alltag als Zahnärztin.
Sprechen über Höhen und Tiefen, ein gesundes Mindset und mentale Balance in der Zahnmedizin.
Teilen mit euch, was es wirklich heißt, heutzutage Zahnarzt zu sein.
Und bei uns findet ihr Empowerment für euer Daily Dental Life.
Jeden Mittwoch. Überall da, wo es Podcasts gibt. Folgt uns gerne auch bei YouTube, TikTok und Insta.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Beyond the Floss, The Empowering Dental Podcast. In unserer letzten Folge habt ihr hautnah und sehr ehrlich erfahren, wie wir den Zeitdruck in der Praxis empfinden. Dass wir damit nicht alleine sind, beweisen zahlreiche Studien und Untersuchungen. Heute sprechen wir über die Auswirkungen, die lang anhaltender Stress haben kann, über die Langzeitfolgen. Vorsicht, Triggerwarnung. Solltest du dich bei Themen wie Depression, Alkoholismus oder Burnout nicht wohlfühlen, hör diese Folge lieber nicht alleine oder vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt. Die Highs und Lows kommen diese Woche von Anni. Ihr hört das Learning der Woche von mir und Dental Empowered werdet ihr wieder von Anni. Highs und Lows.
Hi auch nochmal von mir. Mein High der Woche war das Treffen der Zahnärzte in der Stadt, in der ich arbeite, hier in Holland letzte Woche. Zuerst habe ich mich vor allem getraut, dahin zu gehen, weil das ja alles Zahnärzte waren, die Holländisch gesprochen haben.
Ja.
Und auch wenn man eine Sprache gut spricht, in einer Gruppe, wenn viele durcheinander sprechen, ist das immer noch mal was anderes. Und ich habe aber gedacht, ich gehe da jetzt trotzdem hin. Ich will so ein bisschen mein Netzwerk aufbauen. Und habe mich also gewappnet, in diesen holländischen Raum zu gehen quasi.
Total mutig.
Danke. Ich habe mich auch, ja, wie gesagt, ein bisschen mental darauf vorbereitet, dass ich wahrscheinlich nur die Hälfte verstehe und wieder Smile and Wave pinguinmäßig daneben stehen werde. Und vor allem, dass ich da wahrscheinlich niemanden kennen werde. Und dann bin ich in diesen Raum rein und sah schon mal ein bekanntes Gesicht und dachte so, hey, dich kenne ich. Und bin dann halt direkt dahin. Der Inhaber von der einen Praxis, in der ich arbeite, war auch da. Der hat mich auch direkt begrüßt, hat mir einen Drink geholt. Und
süß.
Ja, das war halt so ein direktes Ankommen da und alle ganz offen. Dazu muss man halt auch sagen, die Zahnärzteschaft hier in Holland, die sind alle ein bisschen entspannter als bei uns. Das ist halt alles beim Vornamen. Da wird sich nicht gesiezt. Du kennst dann meistens den Nachnamen gar nicht und sagst dann ja Jan aus der Praxis. Aber das Witzige ist, jeder weiß dann auch, wer Jan ist, der cool. Jan, der halt da arbeitet.
Ja.
Ja, und nach kleckerten dann ein paar Leute rein, wo ich dann auch überraschenderweise total viele kannte, richtig nette Gespräche hatte. Und ein Opener in diesen ganzen Gesprächen war tatsächlich unser Podcast.
Yay!
Weil nämlich der Inhaber von der einen Praxis auch weiß, dass wir den haben und das so ein bisschen gespreadet hat an dem Abend, dass wir den haben, weil der ja das super interessant findet. Und die Themen, die wir besprechen, und das ist ganz interessant, sind ja so ein bisschen die Themen neben der Zahnmedizin, also das Drumherum. Und die Zahnärzte, die da waren, waren total offen darüber zu sprechen. Jeder war da ein bisschen anders eingestellt. Manche mehr auf die Praxis bezogen und manche mehr, was sie daneben machen. Und auch super interessant, du lernst dann Leute kennen, die sich auch mit dem Thema ganz viel auseinandersetzen. Und eine Zahnärztin zum Beispiel, die hat sich jetzt als Modell überlegt, dass sie über ihrer Praxis einen Coaching-Raum aufmachen möchte.
Sehr schön.
Um da nämlich Zahnärzte zu coachen, neben ihrer eigentlichen zahnärztlichen Tätigkeit. Weil sie sagt, dass das so wichtig ist und weil ihr das so geholfen hat, als sie einen Burnout hatte. Mhm. Und diese Erfahrung, die sie gehabt hat, möchte sie jetzt weitergeben. Und das ist eine absolut leidenschaftliche Zahnärztin gewesen. Mhm. Also das lag nicht daran, dass sie jetzt den falschen Beruf gewählt hat, sondern ja, und äußere Umstände. Ich habe unser Word natürlich gespreadet. Wir haben ein paar neue Follower aus Holland. Lustige ist, dass die halt dann unseren Podcast, weil der ja auf Deutsch ist, immer nehmen. Viele Holländer hatten ja in der Schule zumindest ein bisschen Deutsch. Mhm. Um dann ihr Deutsch wieder aufzupolieren. Das höre ich ganz, ganz oft hier.
Auch hier in Berlin.
Ja?
Ja, von internationalen Freunden, die dann hier sind und hier neu in der Stadt sind und Deutsch besser lernen wollen, die dann sagen, ich höre das immer,
durch den Podcast
ein bisschen meinen Wortschatz erweitern kann.
Genau, ja. Ja, also das war richtig cool. Mein Low kommt aus meinem Privatleben. Und zwar habe ich leider jetzt seit 2 Tagen wieder einen Shinsplint. Für die Leute, die das nicht kennen, es ist halt die Läuferkrankheit schlechthin. Hatte ich in unserer Folge irgendwann auch schon mal erzählt. Mhm. Das ist halt, wenn du deinen Trainingsumfang zu schnell, zu hoch steigerst, dann kommt die kleine Muskulatur vorne auf deinem Schienbein nicht hinterher und dann kann die sich entzünden und das ist super schmerzhaft. Das Ding, was du dann machen musst, ist nicht mehr laufen, also dich entspannen und dein Bein Ruhe geben. Etwas, das mir nicht liegt, wie du weißt, die Füße stillzuhalten im wahrsten Sinne. Und du merkst es zum Beispiel halt auch in der Praxis, ne? Wenn du das Pedal drückst, dann zieht das den Shin hoch. Dann wirst du selbst in der Praxis daran erinnert, dass das, was dir eigentlich im Privatleben so deinen Ausgleich gibt, im Moment nicht geht.
Ja.
Jedenfalls nicht in dem Umfang. Und ich weiß ja auch, dass bald der nächste Wettbewerb ansteht. Der 7-Hügel-Lauf hier, da läufst du über 7 Hügel. Ja, es heißt ja nun mal selbe Hövel. Und Holland, die höchste Erhöhung in Holland sind ja 500 Meter.
Ja, und deswegen habe ich so ein bisschen geschmunzelt.
Aber es ist doch ganz schön eine Erhöhung, die du dann halt mitläufst. Selbst ja, 500 Meter ist ja nicht nichts. In jedem Fall kommt das und darauf habe ich halt hintrainiert und habe jetzt offensichtlich mein Trainingspensum zu schnell hochgelevelt. Und werde mich jetzt wieder zum Dry Needling begeben und vielleicht kann ich euch ja in der nächsten Folge dann sagen. Und ich habe es gerade nochmal das Ruder rumgerissen und es geht jetzt doch alles wieder gut.
Das wünschen wir dir auf jeden Fall alle.
Ich hoffe auch.
Fokus Beyond the Floss.
Lagensängste, Panikattacken, Schlafstörungen, Depressionen, Bluthochdruck, Burnout, Alkoholismus. Mir fallen dazu 1000 Begriffe ein.
Mhm.
Das Thema heute ist nicht ganz so vanillig. Es sind wirklich wichtige Themen, die wir hier einmal anreißen wollen. Sicherlich können wir sie nicht ganz umreißen, aber jeder von uns hat mindestens eins von diesen Symptomen schon mal empfunden.
Mhm.
Teilweise sogar auch schon im Studium.
Ja, das fängt schon ganz früh an. Denn einer der Auslöser, einer der Hauptauslöser, den wir in unserer Folge hiervor auch besprochen haben, ist einfach Zeitdruck. Und selbst im Studium, ich weiß noch, im TPK-Kurs, ich habe noch nie so viel Zeitdruck empfunden wie da. Ja. Weil wir ja auch in einem Beruf arbeiten, der auch technisch ist, der manuell ist. Du siehst ja, wie weit du bist, du siehst die Zeit und du probierst, so schnell wie möglich fertig zu werden. Und wenn du schneller wirst, wirst du aber nicht besser. Der Zeitdruck, der zwingt dich dazu, schneller zu arbeiten. Es gibt ja so diesen Satz, wenn du es eilig hast, bewege dich langsam.
Ja.
Weil du sonst alles kaputt machst, an was du gerade arbeitest und es wird dann auch nicht gut. Das weißt du und trotzdem weißt du, wenn ich das nicht schaffe, dann falle ich durch und so weiter und so fort, dann komme ich nicht weiter und das fängt schon im Studium an.
Genau, also diese Weitsicht von wegen, was hat das für Auswirkungen, wenn ich jetzt schon anfange, mich so zu verhalten, hast du zu dem Zeitpunkt ja gar nicht. Du willst einfach nur dieses Studium irgendwie überstehen, denn du kommst ja sowieso schon mit einer unglaublichen Anspruchshaltung an dich in dieses Studium rein, weil das ist das, was du dir gewünscht hast. Du hast jetzt den Studienplatz bekommen, der vielleicht dir nicht einfach zugefallen ist und du möchtest es gut machen. Du weißt, deine Eltern geben oder irgendjemand oder du selbst vielleicht sogar hast dich verschuldet oder irgendjemand gibt viel Geld für dich aus. Und da sind schon so viele Emotionalitäten dabei, dass wenn dann noch der Prof kommt und sagt, ja, sie haben da jetzt einen Tag für Zeit, aber es ist völlig unrealistisch, denn du hast es noch nie in deinem Leben gemacht.
Nicht nur das, dass der dir den Zeit vorgibt, sondern, und da haben wir ja auch Studien zu angeguckt, dass der emotionale Druck, der aufgebaut wird von den Professoren auf die Studenten, dass die angeschrien werden, die Studenten, dass die beleidigt werden, rassistisch beleidigt werden, das alles ist ja noch neben dem Zeitdruck anwesend. Und ist ja nicht nur der Leistungsdruck, unter dem du stehst, der Zeitdruck, unter dem du stehst, sondern eben auch der emotionale Druck, wo du irgendwo dir selbst eine Lösung finden musst. Wie gehe ich jetzt damit um? Was mache ich, wenn mich einer anschreit und sagt, jetzt, wir müssen das fertig machen? Mhm. Und du bist in dem Abhängigkeitsverhältnis zu diesemjenigen und denkst dir so, ja, ich muss das fertig machen, und dann nimmst du es an in dem Moment.
Mhm. Und man könnte ja sagen, es ist gar nicht so schlecht, das bereitet einen ja total aufs Berufsleben vor. Das ist ja genau das, was du dann später immer machst.
Ja.
Dann ist es ja gar nicht so schlecht. Aber da fängt die Spirale ja schon an. Und deswegen beschreiben auch extrem viele Studierende, ich meine, ich habe eine Zahl von über 60% im Kopf, dass sie schon unter Schlafstörungen und Angstzuständen während des Studiums leiden.
Ja.
Und einfach mal aus dem Nähkästchen geplaudert, ich hatte das auch.
Mhm.
Ich habe nicht geschlafen.
Mhm.
Ich habe teilweise 4 Stunden die Nacht geschlafen, über Wochen hinweg. Mhm. Ich war so sleep deprived, dass ich teilweise Erinnerungslücken habe aus dieser Zeit.
Ja.
Das habe ich gar nicht gemerkt.
Das ist ja auch eine Langzeitfolge von Stress. Gedächtnis, nicht Verlust, aber Gedächtnisstörungen. Der Hippocampus ist durch das Cortisol beeinträchtigt über einen langen Zeitraum.
Ja.
Man muss ja auch ganz klar unterscheiden, Stress kann ja kurzfristig gut sein, aber langfristiger Stress ist eben das, was diese Langzeitfolgen macht.
Kurzfristiger Stress und Distress.
Genau. Kurzfristiger Stress ist das, was dich konzentrieren lässt, was dich leistungsstark macht, für den kurzen Moment.
Mhm.
Wenn du aber diesen Stress mitnimmst und der länger besteht, dann hast du eben die Symptome, die du eben gerade angesprochen hast. Auch ich zum Beispiel, ich saß im TPK-Kurs und wusste, ich habe noch 3 Tage, ich hatte Norovirus.
Mhm.
Norovirus,
ich auch,
da geht's dir.
Aber in der Klinik.
Und was hast du gemacht? Du gehst natürlich hin, weil du weißt, dass du, wenn du jetzt nicht hingehst, dann wirst du es nicht schaffen. Und dann habe ich mich da gedopt mit Medikamenten, habe mich da hingesetzt mit Maske, um meine Mitstudenten nicht anzustecken, und war ungefähr dem Ableben nahe und habe dann irgendwie noch da meine Brücke aufgewachst.
Witzig, dass du auch Norovirus hattest. Ich, wie gesagt, auch. Und zusammen mit einem Kommilitonen. Und es war so, dass es bei mir in der Nacht von Freitag auf Samstag angefangen hatte und wir am Montag sozusagen wieder im Kurs stehen mussten.
Genau.
Das war während Phantom.
Ja, okay. Und auch Phantomkurs ist auch so dramatisch gewesen.
Genau. Und dann habe ich da in diesem Krankenhausbett gelegen mit dem 5. Liter Infusion.
Mhm.
Und dann habe ich die Nachricht von Freunden bekommen, Tolga ist auch im Krankenhaus. Er hat auch Norovirus.
Ja.
Und dann haben wir uns zusammen telefoniert und ich so, Tolga, was machst du denn jetzt? Und er, ich entlass mich selbst. Ich so, ja, ich auch, auf jeden Fall. Und dann weiß ich noch, dass die Ärzte damals mich angeguckt haben und meinten, das geht nicht, sie sind dehydriert, es ist wirklich ein Gesundheitsrisiko, und ich, das ist mir egal, ich muss durch, ich muss dahin. Ich war auch damals in Lüneburg bei meinem Ex-Freund, ich musste also auch noch wieder zurück.
Oh Gott,
ja. Und wirklich, es war keine Option. Es war keine Option. Ich weiß noch, ich habe damals, glaube ich, sowas Verrücktes wie 54 Kilo gewogen, weil ich mir die Seele aus dem Leib gekotzt habe.
Ja.
Und ich bin ja wirklich groß. Und das war viel zu wenig. Und es war mir völlig egal. Ich hatte nicht geschlafen, mir ging es schlecht, und trotzdem bin ich da wieder hin.
Ja.
Magenbeschwerden ist ja auch ein Symptom, was sich äußert bei lang anhaltenden Angstzuständen.
Magenbeschwerden, man kann es ja auch noch mal extremer sagen, an Stressulkus zum Beispiel.
Ja.
Du kannst ein Reizdarmsyndrom entwickeln aufgrund von zu langem Stress. Das sind chronische Krankheiten, die du, weil zu langer Stressexposition,
entwickelst.
Ja, wir haben jetzt ja gerade beide festgestellt, okay, Schlaf ist etwas, was als erstes hinten runterfällt sozusagen, wenn du gestresst bist. Was hast du denn gemacht, um dann wieder zu schlafen? Es gibt ja verschiedene Optionen.
Das, was irgendwann mich so ein bisschen darüber hinweggerettet hat, war Powernapping.
Mhm.
Das hat sich in meinem Kopf so angefühlt, als wäre das doch super effizient eigentlich, wenn ich das machen würde.
Mhm.
Thema Effizienz. Ich habe gedacht, super, dieses Powernapping, das bringe ich mir jetzt einmal bei und ich kann das richtig gut inzwischen, also seit damals.
Aber wenn man müde genug ist, dann ist das auch so.
12 Minuten und ich wache auf die Sekunde wieder auf.
Mhm.
Das habe ich mir damals beigebracht und das hat mich, glaube ich, darüber hinweg gerettet. Aber auch witzig, weil ja immer so viele davon reden, dass Zahnärzte und Ärzte sich dopen. Und ich weiß noch, dass es damals bei uns einen kleinen Skandal gab, dass die Humanis alle gekokst haben.
Ja. Mhm.
Du, bei uns,
und Ritalin.
Wir haben alle Neurexan genommen. Wir haben uns nicht gedopt, wir waren so gestresst, wir haben alle Beruhigungsmittel genommen. Also ich nicht, ich hatte immer Angst davor, aber ich weiß noch, dass es damals so durchging und dann haben wir Zahnis uns alle angeguckt und dachten so, hä?
Andersrum muss es sein. Ja, ich weiß halt zum Beispiel auch, im Staatsexamen habe ich auch unheimlich schlecht geschlafen, weil du da ja auch viel zu wenig Zeit hattest, um alles irgendwie zu lernen und nochmal zu wiederholen. Und ich habe halt immer so homöopathische Mittel genommen. Ich habe halt immer Lavendel und kennst du diese Rescue-Tropfen? Rescue-Tropfen, also auf der Verpackung steht so, nehmen Sie 3 Tröpfchen unter die Zunge. Und ich halt immer, gib ihm rein mit dem Rescue. Und wenn es der Placebo-Effekt ist, egal. Wenn du dann schläfst, denkst du dir so, wow, mega. Und was man ja übrigens auch nicht machen soll, ist irgendwie
genau.
Vor- und Nachschlafen.
Mhm.
Ne? Du sollst zum Beispiel deinen Schlafrhythmus immer beibehalten und nicht jetzt am Wochenende zum Beispiel sagen, oh, ich habe endlich Zeit, jetzt schlafe ich bis 11 Uhr morgens und jetzt kann ich die Zeit nachholen. Das funktioniert halt nicht.
Allerdings, wenn du natürlich total sleep-deprived bist und einen absoluten Mangelzustand hast, musst du das auch machen und deinem Körper das geben. Aber
akut,
was du meinst,
genau, ja, was du meinst, kannst du das einmal machen, kannst du einmal nachschlafen, aber du kannst jetzt nicht sagen, okay, schlaf halt in der Woche weniger und dafür schlafe ich es am Wochenende nach. Nein, das Wichtige, was du machen musst, ist den Rhythmus beibehalten und auch wenn du am Wochenende die Zeit hast, dann steh vielleicht eine Stunde später auf, auch das ist eigentlich nicht gut, aber wenn es dir Entspannung gibt, dann überwiegt die Entspannung wieder den Schlafmangel oder diesen Veränderungen im Schlafrhythmus sozusagen.
Ich habe nach meinem Staatsexamen 16 Stunden am Stück geschlafen.
Geil.
Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben länger geschlafen als damals.
Im Schlafkoma.
Ja, wirklich.
Du kannst ja auch Zusätze nehmen zum Schlafen und zum Beispiel eine ganz gute Kombination. Du kannst abends L-Theanin nehmen, Lysin und Magnesium.
Ja, für die Muskeln und auch.
Für die Muskeln und auch zum Schlafen. Und ich habe das jetzt mal 2-3 Wochen gemacht. Du schläfst so tief.
Mhm.
Das Ding ist, du wirst dann halt morgens irgendwie so ein bisschen verklatscht wach, weil offensichtlich die Zeit, um das zu verarbeiten, im Körper nicht lang genug war.
Mhm.
Und ich schlafe im Moment auch gut. Also mein Selbstexperiment habe ich dann auch wieder beendet.
Sehr gut.
Weil ich gedacht habe, okay, ich wollte es halt mal ausprobieren, das hat irgend so einen Hype im Moment drum. Und ich brauche das aber nicht. Also
ist gut, dass du das Thema gerade angesprochen hast. Tatsächlich ist das ja ein riesen
Hype.
Gefahrenfaktor, sich in diese Substanzen reinzuretten, um sich zu beruhigen und dann wiederum wach zu machen.
Mhm.
Ganz einfach, der Kaffee, wir kennen ihn alle, wir trinken ihn alle, wir lieben ihn alle und es ist auch ein Genussmittel. Aber als Hauptnahrungsmittel ist es nicht besonders gesund.
Ja.
Und tatsächlich ist es etwas, was extrem gefährlich ist. Einfach sich immer wieder ohne aus der eigenen Kraft heraus, ohne aus den natürlichen Mechanismen heraus zu beruhigen und wieder wach zu werden.
Wenn du es als Substitut nimmst für ich schlafe gar nicht und dann nehme ich das, dann schlafe ich, dann gebe ich dir absolut recht.
Mhm.
Wenn du es nimmst als Zusatz, also wirklich nur als Zusatz, und das so habe ich es eben auch gemacht und so sehe ich das auch, dann kann es deinen Schlaf verbessern. Dazu verweisen wir hier auf alle Studien. Lest sie euch gerne durch und bildet euch eure eigene Meinung. Auch wir geben jetzt hier keinen Inhalt von Studien eins zu eins weiter, sondern eben einen Überblick.
Und auch nur unsere eigenen Erfahrungen und persönlichen Meinungen, ja, was das Thema anbelangt.
Unabhängig, Disclaimer.
Ja. Gibt es ja noch weitere Auswirkungen, die da, eben diese Versagensängste.
Hm.
Das ist ja auch was, mit dem quält man sich nicht nur im Studium, sondern auch später im Beruf. Denn der anerzogene Perfektionismus und Optimierungswille, den wir alle haben, der führt ja oft dazu, dass wir uns nie gut genug fühlen.
Mhm.
Die meisten Zahnärztinnen und Zahnärzte geben an, dass Misserfolge und Behandlungsfehler der größte Stressor sind.
Hm.
Und die stärksten Auswirkungen auf sie haben.
Das ist zum Beispiel was, wo auch viel zu wenig drüber gesprochen wird. Und was ich super wichtig finde in dem Zusammenhang, ist einfach Erwartungsmanagement mit dem Patienten. Wenn du dem Patienten sagst, das wird super, ich werde es schaffen, dann machst du dir selber in dem Moment so einen riesigen Druck. Und wenn der Patient fragt, geht das denn gut?
Mhm.
Und du sagst ja, dann hast du in dem Moment die Verantwortung für was übernommen, was du nicht übernehmen kannst.
Ja.
Eine Möglichkeit ist, dann einfach zu sagen, es gibt niemals die hundertprozentige Wahrscheinlichkeit, dass es klappt. Ich sage zum Beispiel immer, ja, bei einer Wurzelkanalbehandlung im ersten Versuch haben wir ungefähr 90-95%, dass es klappt. Dann bei einer ersten Revision sind es ungefähr 70-80%, wie auch immer, an welcher Studie man sich da orientiert. Aber es sind nie 100%. Und auch bei allen anderen Behandlungen hast du nie hundertprozentige Erfolgschance. Mhm. Und wenn du damit ganz offen auch mit dem Patienten umgehst, also wie gesagt, Erwartungsmanagement von dem Patienten, das kann dir deinen Perfektionismus und auch den Umgang mit dem Patienten so viel erleichtern. Damit nimmst du dir so einen Druck von den Schultern. Wenn du sagst, ich schaffe das und es funktioniert nicht, dann ist es dein Fehler.
Ja.
Aber ganz viel liegt eben auch beim Patienten. Ganz viel liegt auch in der Struktur des Patienten, im genetischen Aufbau und. Wir wissen es alle.
Ja.
Und das an dem Patienten zu kommunizieren, gleich am Anfang, und zwar bevor du angefangen hast zu behandeln.
Genau, Risikoaufklärung.
Ja.
Und unterschreiben lassen. Nicht nur mündlich, auch unterschreiben lassen. Wir nehmen jetzt mal das Beispiel der Wurzelkanalbehandlung. Es ist ein Zahnerhaltungsversuch.
Versuch, ja.
Alleine dieses
ist nur ein Versuch. Ja.
Es ist aber auch so.
Natürlich, ja.
Wirklich einfach dieses Wort einmal aussprechen, nimmt einem selbst so viel Druck von den Schultern, so viel Last von den Schultern, weil man in dem Moment sagt, ja, ich gebe hier mein Allerbestes, was ich habe. Ich benutze alles, was ich an Instrumenten habe, die sie bezahlen. Ja. Nein, Scherz, aber, aber ich gebe wirklich alles und wenn es dann nicht funktioniert, dann ist es doof, aber du kannst in dem Moment ja auch dem Patienten wieder Hoffnung machen und dir selbst ja auch. Aber selbst wenn es nicht funktioniert, finden wir auch eine andere Lösung.
Ein ganz wichtiges Wort dabei ist auch Garantie. Ich sag mal, ich kann Ihnen nicht garantieren, dass es funktioniert, aber ich kann Ihnen garantieren, dass wir eine Lösung finden. Am Endeffekt werden wir eine Lösung finden. Und das ist doch aber auch für den Patienten eine super schöne Aussicht.
Trotzdem gibt es ja Situationen, in denen man in die Praxis geht, morgens schon damit aufwacht und sich denkt, boah, diese Behandlung heute, die steht mir echt bevor.
Mhm.
Solche Situationen hat man ja. Und es wäre gelogen zu sagen, dass man die nicht hat. Man steht auf und denkt sich, puh, heute das.
Mhm.
Und dann hat man morgens keine Lust zu frühstücken und dann denkt man sich, boah, fahre ich jetzt lieber mit dem Auto? Oder soll ich mit der Bahn fahren? Dann könnte ich mir ja vielleicht noch ein bisschen was durchlesen dazu. Vielleicht. Und was mir da persönlich hilft, ist wirklich immer wieder der Austausch mit Freunden und Kollegen.
Ja.
Egal, ob sie es schon mal gemacht haben oder nicht. Manchmal sind es ja auch Dinge, die hast du schon 10-mal gemacht und trotzdem hast du ganz doll Angst davor, weil der Patient total anspruchsvoll ist. Oder weil du mit einer Assistenz arbeitest, mit der du noch nie gearbeitet hast.
Mhm.
Oder weil du ein neues Instrument ausprobierst, was du vorher noch nicht benutzt hast.
Mhm.
Obwohl du eine Behandlung schon so oft durchgeführt hast, immer wieder anders ablaufen werden, dass du schnell da reinkommst, Angst zu haben, zu versagen. Und diese Angstzustände, wenn die sich dann wiederholen oder wenn dein Umfeld in der Praxis zusätzlich noch mehr Druck ausübt, dann kann das schon auch wirklich zu einem ernsthaften Problem werden.
Zahnmedizin ist halt ein Beruf der Firsts. Du hast halt immer wieder Firsts. Und ich glaube, das hört auch nie auf. Das ist was, was man als was ganz Schönes empfinden kann, dass man immer wieder gechallenged wird und immer wieder sich was Neues überlegen muss. Es bedeutet aber auch, dass immer wieder Dinge entstehen werden, das hast du noch nie gemacht.
Mhm.
Und dann musst du aber ein beruhigendes Gefühl geben, oder das ist zumindest das, was immer gesagt wird. Idealerweise kann der Patient das selbst. Idealerweise kann der Patient sich selbst beruhigen, aber ja, diese Verantwortung wird ja immer dem Zahnarzt auferlegt. Ja, so ist das System im Moment. Aber du kannst ja auch sagen, warum müssen wir das machen? Es ist eigentlich, und so werden wir ja auch nicht ausgebildet, nicht mein Job. Mein Job ist handwerklich, das gut zu machen, nicht emotional. Und genau, da so ist ja auch das Studium aufgebaut. Nichtsdestotrotz machen wir das in der Realität. Druck zu empfinden und diese Verantwortung anzunehmen, finde ich auch total wichtig. Und ich finde es auch schön, dieses Vertrauen auch von Patienten zu haben, wenn der Patient kooperativ ist und wenn der Patient mit mir auf einer Schiene läuft. Hm. Aber du hast ja zum Beispiel auch Patienten, die sind das nicht. Die sind unkooperativ, und diesen Druck zum Beispiel im Studium vom anschreienden Professor, gibt auch Patienten, die einen anschreien oder die einen beleidigen. Und das finde ich, dass diese in Anführungszeichen Undankbarkeit der Patienten, obwohl du ja doch dein Bestes tust und doch diesen emotionalen Druck angehst und diese Verantwortung übernimmst und dann kein Danke dafür bekommst sozusagen, damit umzugehen, finde ich einen der größten Stressoren auch.
Mhm. Diese Patienten, die einem selbst den Druck machen, haben ja meist am meisten Angst.
Klar.
Und mir hat es total geholfen, in der Vergangenheit da so drauf einzugehen, dass ich sage, Moment, also ich gehe dann wirklich so ein Stück zurück aus der Behandlung, wenn dann so eine Situation aufkommt, und sage halt sowas wie, ich verstehe, dass Sie extrem starke Angst haben. Die Behandlung kann so nicht ablaufen. Das ist kein gutes Umfeld für uns beide jetzt hier gerade.
Sorry, wenn ich dich unterbreche, aber was machst du dann, wenn der Patient sagt, ich habe aber keine Angst?
Dann sage ich, okay, trotzdem ist es keine Situation, in der ich mich gerade wohlfühle, diese Behandlung bei Ihnen durchzuführen.
Mhm.
Also ich nehme das dann einfach ganz zu mir. Denn meistens ist es genauso, wie du sagst, das geht dann eher Angriff nach vorne, nach dem Motto. Und viele sind ja dann auch so, oh, sie müssen jetzt auch nicht so mäßig, ne, einen auch super verständnisvoll tun. Und dann nehme ich das aber zu mir, weil ich da nämlich keinen Bock drauf habe. Ich bin nicht gut, wenn ich gestresst behandle.
Ja.
Und es ist natürlich schwierig, in einem Angestelltenverhältnis sich seine Patienten auszusuchen, aber bis zu einem gewissen Maße kann man das schon.
Genau diese Situation hatte ich vor gar nicht so langer Zeit. Und dann hat die Patientin zu mir gesagt, nachdem ich gesagt habe, genau das, was du gerade sagtest, ich habe gesagt, also das Verhältnis hier zwischen uns beiden, da stimmt gerade was nicht, weil ich vorher auf sie eingegangen bin. Die kam schon rein, ah, ich muss hier wieder zum Zahnarzt, bla bla bla. Und dann meinte sie zu mir, nachdem ich empathisch war und gesagt habe, ja, ich verstehe, dass sie Angst haben, aber so kann ich sie nicht behandeln. Sie machen das jetzt.
Ja.
Und ich so,
Das ist immer wieder so eine Situation, da bin ich auch so wie du jetzt gerade total vor den Kopf gestoßen. Ja. Ich habe gerade drüber nachgedacht, ich weiß auch noch, dass ein Patient das zu mir gesagt hat, so, sie machen jetzt erstmal schön das und dann das. Und ich wusste mir in dem Moment gar nicht zu helfen und habe dann einfach gesagt, so, mache ich das?
Ja.
Du kennst mich ja, ich bin ja gern rhetorisch, aber das nimmt einem wenigstens erstmal kurz und gibt einem ein bisschen Zeit, drüber nachzudenken, was man jetzt macht.
Ja, und ich habe halt in dem Moment gesagt, ich meinte so, sie entscheiden das nicht. Ich habe gesagt, Es muss ein Vertrauensverhältnis bestehen von Ihnen zu mir, aber auch von mir zu Ihnen. Wenn ich Ihnen nicht vertraue, dann wird diese Behandlung hier nicht durchgeführt.
Und?
Sie hat nicht eingelenkt, ich habe dann die Behandlung gemacht und in meinem Gefühl super unempathisch dann diese Behandlung durchgeführt. Und danach war sie bei meiner Prophylaxe-Assistentin und hat dann eine Zahnreinigung bekommen. Und der Witz an der Sache ist, ich habe halt erwartet, da geht sie jetzt rein und sagt, oh, wie, was für eine Zahnärztin und so geht das ja gar nicht, weil dieses Verhältnis zwischen uns in dem Behandlungszimmer war absolut unangenehm. Und sie war flötend und fröhlich wie noch nie und fand das eine ganz tolle Behandlung bei mir.
Ja, vielleicht auch, weil es dann einfach endlich vorbei war.
Da dachte ich so, jetzt war ich super unempathisch und sie fand es super.
Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung ist teilweise wirklich divergierend.
Ja, aber wie gesagt, halt auch diese, und wir sind ja schon länger im Beruf, diese Situationen, die kommen halt nochmal vor.
Immer wieder, auf jeden Fall.
Und dann kann man halt nicht einfach so sagen von, ja, ich gehe auf den Patienten ein, weil dann eine Reaktion von einem Menschen, einem Patienten zurückkommt. Und das ist ja genau das, du bist ja dann so emotional, du bist ja so dicht bei dem Patienten, bei dem Menschen dran. in unserem Beruf und wir sind dafür nicht ausgebildet.
Ja, das ist dann wieder diese Kritik am System, die wir hier zwar ständig anbringen, aber die ist einfach, ja, es ist real. Diese ganzen sozialen, psychischen Probleme resultieren daraus, dass man nicht ausgebildet wird für das Miteinander mit dem Patienten, sondern rein für die Klinik.
Das, was wir damit sagen wollen, ist einfach, da gibt es ein Defizit. Und dieses Defizit kannst du nur selber ausgleichen, indem du dir, wenn du in diese Situation kommst, danach überlegst, was kann ich machen, unseren Podcast hörst, dich empowern lässt und dann halt online schaust, okay, wie kann ich damit umgehen? Es gibt wirklich mannigfaltige Seiten von Unternehmensführung, von emotionalem Management und so weiter und so fort. Und dann lies es dir durch und guck irgendwo, wer hat das auch schon mal gehabt? Wo kann ich mir was abgucken fürs nächste Mal?
Ich weiß, ich sag's ständig, aber es ist einfach wichtig, dich auch mit deinen Freunden, Kollegen, Familie auszutauschen, dass du das überhaupt hast. Das Eingestehen, dass man solche Dinge empfindet, wie zum Beispiel Druck, der durch die Patienten kommt, Druck, der durch das Personal kommt, Druck, der durch einen selber kommt und vielleicht auch dann einfach einmal die professionelle Hilfe suchen. Lange Zeit war es so ein Tabuthema, zur Therapie zu gehen. Und Gott sei Dank ist das ja endlich vom Tisch. Endlich geht es langsam los, dass es normalisiert wird, sich mit seiner psychischen Gesundheit auseinanderzusetzen und sich dann einfach auch einmal einen Coach, einen Therapeuten, einen Psychologen oder Ähnlichen zu suchen, darüber zu sprechen und letztlich ja was für sich und auch für alle seine Patienten zu tun.
Ich würde mir so wünschen, dass das so ein bisschen Richtung amerikanisches System geht. In der High Society in Amerika hat jeder den High-Star-Therapeuten oder Coach oder wie auch immer, die psychische Hygiene sozusagen, das sollte auch was sein, wo jeder jedes halbe Jahr einmal hingeht, sich einmal checken lässt. Einmal wie zur Zahnreinigung, einmal zur psychischen Reinigung sozusagen. Dass so ein Stigma von, du schaffst es nicht alleine hat, ein Stigma von, du hast versagt, du schaffst es nicht. Das ist halt auch wirklich tatsächlich ein deutsches Ding, weil auch hier in Holland zum Beispiel diese Soft-Seite viel größer, der Austausch ist viel größer. Und wenn du sagst, ich habe hier einen Coach, dann sagt hier jeder, boah geil, und was hat der gesagt?
Von den Versagensängsten, die man dann bestenfalls geschafft hat zu überwinden, kann sie aber auch mal in die falsche Richtung weitergehen, bis hin zur richtigen Depression.
Ja.
Depression ist ein Riesenwort in der Zahnmedizin.
Ja.
Es leiden wie viele Zahnärztinnen und Zahnärzte
70% war der Maximalwert, den wir gelesen hatten.
Ja, also die Studienlage ist natürlich divergierend da in alle Richtungen von Ländern zu Altersklassen in der Zahnmedizin, aber trotzdem ist es einfach ein total handfestes Thema. Es ist nichts, was vielleicht so ein bisschen hinter vorgehaltener Hand mal eben, ja, ich fühle mich nicht so gut mäßig besprochen werden sollte, sondern es ist einfach ein klares Thema und man muss sich dessen auch annehmen.
Es gibt halt so viele Stressoren, die es auslösen können. Es ist also nichts, was aus dem Nichts kommt. Es ist eigentlich absolut logisch und vor allem auch vorhersehbar. Es ist nichts, wo jetzt jemand noch überrascht sein muss, oh, Zahnärzte bekommen schneller Burnout, Zahnärzte sind gefährdet für einen Burnout, Zahnärzte sind gefährdet für Depressionen. Das ist eigentlich ein Fakt. Und wo wir jetzt gerade schon dabei sind, zu sagen, wie wir damit umgehen, hast du einen Tipp sozusagen, wie du jetzt mit Patienten mit Schmerz und oder Angstmanagement umgehst bei Patienten? Was machst du dann?
Meinst du jetzt in der Behandlung selbst oder für mich dann im Nachhinein als Management?
Beides eigentlich, ja.
Okay, also in der Behandlung selbst natürlich. Ja, es ist schwierig. Also als sehr empathischer Mensch, der ich einfach so von mir aus bin, fällt es mir relativ leicht aufzunehmen, wie es dem Patienten geht, wenn er reinkommt. Und als einfachstes Instrument ist tatsächlich, finde ich, immer das Zuhören zu Beginn. Denn die meisten Patienten haben vor der Behandlung eine Frage. Kommt immer, ja, ich habe so Angst. Und was mir geholfen hat da drin, war zu fragen, wovor haben Sie denn Angst? Denn manche wissen gar nicht so richtig, wovor sie Angst haben. Bevor ich das gefragt habe, war mir klar, okay, es haben alle Angst. Aber dann zu hören, ja, ich habe Angst, dass mein Mund bei der Behandlung zugeht und dann der Bohrer in meinem Zahn stecken bleibt. Das ist so eine absurde Angst, die kannst du dem Patienten ganz einfach nehmen. Da kannst du sagen, okay, wir haben hier einen Beißkeil, wollen wir den einfach benutzen? Dann kann der Mund gar nicht zugehen. Und der Patient ist total entspannt und du auch. Also größtes Instrument für mich während der Behandlung oder vor der Behandlung ist einfach zuhören. Was das natürlich sehr, sehr schwierig macht, ist emotional in dem Zeitdruck, in dem man steckt, damit umzugehen.
Ja.
Du hast ja eben beschrieben, dass dich diese Non-Compliance und der Patientenumgang extrem stresst. Der stresst mich natürlich auch. Aber was mich viel mehr stresst in der Praxis, ist Unorganisiertheit und Chaos und dieses Gefühl,
der auch nicht so schön.
Nein, das, was keiner mag, ist klar. Das sind hier alles Dinge, die uns stressen, aber jeder ist ja anders und persönlich kann man manche Dinge irgendwie leichter wegignorieren. Thema Resilienz können wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Und andere Dinge eher nicht so. Ich kann zum Beispiel einen Patient, der scheiße zu mir ist, irgendwie besser runterschlucken. Aber was ich gar nicht gut aushalten kann, ist dieses Chaos um mich rum. Ich habe keine Zeit für gar nichts, muss die ganze Zeit nett sein und komme zu gar nichts. Ne?
Ja.
Das stresst mich riesig. Und um dann deine Frage weitergehend zu beantworten.
Du musst die ganze Zeit nett sein, finde ich auch übrigens eine super Aussage.
Ja.
Du musst ja nicht nur zum Patienten, nett sein, sondern auch zu deiner Assistenz.
Ja.
Da sind wir wieder bei der Selbstbeherrschung. Absolute Selbstbeherrschung in der Zahnmedizin. Zahnärzte sind Könige der Selbstbeherrschung.
Ja, wirklich.
Ja? Du, dir steht es bis hier und sagst, ja, natürlich können sie eben. Ja, könnten sie, würden sie bitte.
Ja, natürlich. Kann ich mal kurz auf Toilette gehen und du denkst dir, nein, wir sind 15 Minuten nach der Zeit und es ist ein totales Problem, weil es geht gerade überhaupt nicht. Ja, natürlich können sie kurz auf Toilette gehen.
Kein Problem. Ich mache das eben alleine, der Kofferdamm liegt ja.
Ja, ist nicht schlimm, wenn der nächste Angstpatient sie mit dem Kofferdamm über den Flur flitzen sieht. Also im Nachgang hilft mir am allermeisten Sport.
Mhm.
Und ganz gefährlich ist das Glas Wein. Das hört sich jetzt vielleicht so lustig an und ist irgendwie ein schönes Thema, weil wir ja alle gerne mal ein Vino trinken.
Ja.
Aber Alkoholismus ist ein Riesenproblem in der Zahnmedizin und war es auch schon immer. Ich hatte letztens eine Situation, da habe ich, weil ich eine Goldteilkrone einsetzen wollte, habe ich zu der Assistenz gesagt, ich hätte gern einmal einen Schluck Alkohol.
Ja.
Und der Patient, der hat sich richtig erschrocken.
Ja, das habe ich manchmal, also ja.
Ja, ja. Und das war irgendwie lustig in der Situation. Mhm. Aber das war ein älterer Patient und der sagte, ja, oh, ich bin ja so froh, dass Sie das nur so meinten. Denn ich hatte mal einen Zahnarzt, da bin ich mir ganz sicher, dass der zwischendurch mal einen Schluck getrunken hat.
Mhm. Um die Nerven zu beruhigen.
Deswegen ist es auch so gefährlich, wirklich zu diesem Glas Wein zu greifen nach der Behandlung oder nach dem Behandlungstag, ja?
Ja, ja. Das haben wir letztes Mal auch so salopp gesagt nach unserem Feierabend sozusagen. Es geht ja nicht um das ab und zu mal ein Glas Wein und das auch genießen und so weiter und so fort. Es geht darum, das als Lösung zu sehen, um aus dieser Situation zu entfliehen. Weil was es halt macht mit dir, es nimmt dir diese akute Intensität.
Ja.
Das nimmt es dir. Und das ist ja, eigentlich ist genau das, was wir finden müssen, dass du das nicht so empfinden musst aus dir selbst. Ja. Und wenn du das Gefühl hast und du hörst das jetzt hier gerade, vielleicht bin ich jemand, der das mit welcher Substanz auch immer überbrückt, dann hol dir Hilfe, schau online. Es gibt die Suchthilfe, es gibt vom Bund verschiedenste Möglichkeiten, auch anonym sich da Hilfe zu holen. Ruf einmal mehr an und frag. Und es ist auch keine Schande, wenn du da reingekommen bist, schäm dich nicht dafür. Wenn du damit offen umgehst und das reflektierst, dann bist du schon 20 Schritte weiter. Denk nur einmal drüber nach und denk an dein Umfeld. Und wie gesagt, es ist nicht nachvollziehbar. Wir alle empfinden diese Stressoren. Wir alle haben einen Teil dieser Symptome. Ich kenne keinen Zahnarzt, der jetzt bei der Liste, wo wir durchgegangen sind, sagt, nee, also davon habe ich nichts. Und das ist der Beginn. Und wenn man auf die schiefe Bahn in Anführungszeichen gekommen ist, dann ist das nicht nachvollziehbar, sondern man muss einfach seinen Weg daraus finden.
Es ist keine Einbahnstraße.
Richtig, ja.
Ja. Und unabhängig von dem Sport, den ich ja und du auch schon mehrmals erwähnt habe, gibt es natürlich auch noch das Wochenende oder auch Urlaube, einfach freie Tage zwischendurch oder auch das Reduzieren der Arbeitslast an sich, die dazu führen können, dass du dich wieder auf die Dinge konzentrieren kannst, die es in deinem Leben außerhalb von deinem Beruf gibt, die dich entspannen können. Mhm. Ein richtiges Wochenende ist in unserem Beruf eigentlich etwas, was total wertvoll ist. Das gibt es in den meisten Berufen so nicht. Wir haben Feierabend, wenn wir Feierabend haben, solange man wenigstens angestellt ist. Natürlich ist das sonst noch ein anderes Thema, können wir ja nochmal besprechen. Aber
da holen wir uns einfach mal einen Gast dazu, würde ich sagen.
Genau. Nur bist du noch angestellt, hast du diesen Luxus, das Wochenende auch wirklich genießen zu können, aber dann auch wirklich tun. Und dann auch solche Dinge wie PC, Handy, einfach mal
wegzulassen,
ist ein Riesenfaktor, denn unabhängig von dem Zeitdruck in der Praxis gibt es ja auch im generellen aktuellen Leben 2024 diesen Hang zu schneller, besser, optimierter, digitaler. Das ist eigentlich total unmenschlich.
Ja, ich gebe dir recht, aber es ist total wichtig, abzuschalten am Wochenende. Aber find dir halt deinen eigenen Weg. Wenn dich zum Beispiel super entspannt, deine Serie zu gucken, meine Güte, dann mach es. Wenn du
jemand das ganze Wochenende.
Ja, ich glaube, es geht vor allem darum, sich selbst kennenzulernen und seine eigenen Wege zu finden, um da rauszukommen. Also abschalten am Wochenende und dieses Abschalten, das ist bei mir halt auch so Priorität Nummer 1.
Ja.
Ich selbst sein, nicht mehr Zahnarzt sein, das alles loslassen und
Podcast machen. Was mir einfach hilft, ist das Wochenende. Feierabend und Urlaub machen. Mehr Urlaub machen. Ich habe mir so viele Jahre lang viel zu wenig Urlaub genommen und auch immer nur so eine Woche am Stück. 2 Wochen sind eigentlich Minimum. 3 Wochen ist ja oft so, dass der Arbeitgeber das nicht so witzig findet und immer nur in Ausnahmezuständen genehmigt. Aber wir müssen eigentlich mehr dazu hin, dass wir in diesem super anspruchsvollen Arbeitsumfeld, in dem ein sehr hohes Konzentrationslevel haben, auch einfach Freizeit haben. Das macht das ja total aus. Wie auch immer du deine Freizeit dann nutzt.
Ja.
Diese Entspannungsphasen sollten mehr sein. Du machst es ja schon richtig. Wir hatten eine Umfrage letzte Woche in unserer Insta-Story bezüglich freitags arbeiten oder nicht. Mhm. Ist ja jetzt egal, ob es ein Freitag ist oder ein Montag. 4-Tage-Woche.
Ich finde den Freitag mega. Ich liebe es, dass es Freitag ist. Ich finde, Freitag und Montag sind nicht vergleichbar, obwohl es ein freier Tag ist.
Ja,
nein, klar. Aber ich weiß, was du meinst.
Ja. Mir geht es jetzt vor allem um die 4-Tage-Woche. Das reicht.
Teilzeit arbeiten, wollte ich gerade sagen. Wenn du es dir irgendwie erlauben kannst, und in unserem Job ist es nun mal so, dass wir uns das häufiger erlauben können, aber Zahnarzt sein ist einfach verdammt anstrengend.
Ja.
Und es ist nicht so, dass es halt so super entspannt ist, wie wir alle denken, und der Zahnarzt kommt rein und trinkt Kaffee und wie auch immer. Nein, das ist nicht mehr die Realität. Und wenn du das aber für dich selber auch akzeptierst sozusagen und das annimmst, dann lass am Wochenende alles los.
Ein bisschen tanzen gehen.
Genau. Und das machen zum Beispiel die Holländer auch richtig gut. Es geht einfach um das gesellig Zusammensitzen.
Ja. Menschen sind halt eigentlich Rudeltiere, ne? Die Familienzeit zum Beispiel ist ja auch was, das wird total klein gehalten. Und die meisten älteren Menschen haben ja vor allem dann auch ein bisschen mehr Familie, vielleicht schon selber gegründet, und haben unter der Woche dann teilweise die Familienessen, die dann einfach hinten überfallen. Das ist so traurig, das ist so schade. Und wenn es doch einfach ein bisschen toleranter wäre insgesamt, und ich rede jetzt nicht davon, dass die deutsche Wirtschaft komplett den Bach untergehen soll, sondern einfach, dass...
Nein, ist gut.
Das ist immer so mega schwierig, dieses Thema so zu greifen, weil auf der einen Seite funktioniert es ja auch so gut dadurch, dass wir so diszipliniert sind, aber auf der anderen Seite, auf die lange Zeit gerechnet, ist die Zufriedenheit oder auch die Gesundheit der Menschen ja dann wiederum das, was letztlich das viel bessere Wohl tut. Und die Familienzeit ist am Wochenende dann das, was wirklich holy sein sollte.
Das, was ich mir so wünsche, ist, dass der Zahnarztberuf, der eigentlich so schöner sein könnte, durch all die Dinge, die wir jetzt gerade genannt haben, durch Stressmanagement, durch Zeitmanagement, durch alles das, worum sich unser Podcast dreht, eigentlich zu so einem schönen Beruf werden kann. Von innen heraus. Aber es muss von innen heraus aus dir, aus dem Zahnarzt kommen. Und dass sich das verbreitet auch auf die Patienten, dass du dir damit ein Umfeld schaffst, dass dieser Druck, dieser Stress, diese Intensität, die den Beruf zu sowas anstrengend sowas Toxischem machen kann, dass das besser und nicht mehr bestehend ist, wird.
Eigentlich haben wir voll die Chance. Denn die Kinder von heute, die wir behandeln, haben mit Sicherheit deutlich weniger Traumata als die Kinder von damals. Ja. Das heißt, die Angst, die meiner Meinung nach sowohl auf Seite der Patienten als auch auf unserer Seite ein Leitsymptom ist oder auch ein Leitfaktor, wird ja dadurch weniger, dass zum Beispiel die Kinder von heute die Patienten von morgen sind, die entspannter zum Zahnarzt gehen. Wodurch dann letztlich auch der Zahnarzt ein bisschen entspannter wird und dieses ganze Arbeiten in diesem Angstgefüge. Ich finde, an dieser Stelle, wer das super gut beschreibt, was das mit dir macht, wenn der Patient Angst hat und du dann letztlich auch Angst hast, dass er Angst hat und ihm weh zu tun, ist Dr. Kyle Stanley. Ja, wirklich. Er bringt es einfach auf den Punkt. Er erzählt einfach einmal so aus seinem Herzen heraus, wie sich das anfühlt, denn er war in dieser Abwärtsspirale drin. Er ist nicht nach Hause gegangen zum Abendessen mit der Familie. Er hat immer nur noch mehr gearbeitet und hat wirklich super viele interessante Aspekte in einzelnen Podcast-Auftritten oder auch auf seinem Social Media, und er macht auch Workshops zum Beispiel.
Ja.
Mentally Resilient Dentist. Ist echt cool. Thema Resilienz.
Ja.
Und wir haben eigentlich eine Riesenchance. Eigentlich liegt das total in unserer Verantwortung, ohne da jetzt Druck erzeugen zu wollen, Angst zu kreieren und dann auch ein bisschen entspannter in diesen Beruf einzugehen.
Ja, ja, absolut.
Learning der Woche.
Ganz entspannte Tiere sind ja die Elefanten, die uns wahrscheinlich da einiges voraus haben. Die haben übrigens auch ein sehr großes und langes Gedächtnis. Ich habe während meiner Hochzeitsreise ganz viele interessante Fakten über Elefanten gelernt und finde, das sind total faszinierende Tiere.
Absolut.
Die essen jeden Tag 250 Kilogramm Gras und Blätter.
What?
Und die schlafen nur 3 bis 4 Stunden am Tag.
Das wäre natürlich mega, wenn das für uns genug wäre. Ist es aber nicht in den meisten Fällen. Ja,
leider nicht. Aber die gehen immer zu demselben Platz zurück, an dem sie schlafen. Und die schlafen im Liegen.
Ja, das heißt, ich habe da letztens, auch deswegen wurde mir das ausgespielt auf Instagram, ich habe letztens nämlich ein Foto gesehen, wo Elefanten schlafen.
Ja, im Liegen.
Wusste ich auch nicht.
Ja, also das fand ich einen extrem spannenden Fact. Wenn die nur 3 bis 4 Stunden am Tag schlafen, wie machen die das denn? So
ein gutes Gedächtnis auch so
haben. Was machen die? Irgendwas in diesem Stoffwechsel muss ja anders ablaufen als bei uns. Das Learning der Woche wäre vielleicht cooler, wenn ich jetzt noch wüsste, was es wäre. Aber das könnt ihr dann jetzt gerne alle mal nachschauen und uns in die Kommentare schreiben.
Dental Empowerment.
Wir als Zahnärzte haben uns diesen Beruf wahrscheinlich ausgesucht, weil wir eine bestimmte Persönlichkeitsstruktur haben. Das bedeutet auch, dass wir einen bestimmten Erfolg in unserem Beruf haben wollen, sei es wirtschaftlich, sei es persönlich, sei es inhaltlich, wie auch immer. Und um das zu erreichen, sind wir beinahe gewillt, alles dafür zu opfern. Eins, was aber nicht hinten runterfallen sollte, ist deine Gesundheit. Und deswegen rekapituliere nochmal gut, ob das Ziel, das du dir gesteckt hast, so einzuhalten ist, dass du deine Gesundheit nicht darunter leiden lassen musst. Und schau vor allem, was für dich funktioniert, wie du deine Gesundheit so stabil halten kannst mit deinen Wegen, dass du dein Ziel erreichst und dabei trotzdem ein gesunder Mensch bleibst. Hashtag Longevity. Also, dass wir einfach gucken, dass wir die Zeit in unserem Leben, wo wir gesund und healthy und voller Power sind, so lange wie möglich erhalten können.
Folgt uns gerne auf Instagram für mehr. Wir sind auch bei TikTok und YouTube, wenn ihr diesen Podcast nochmal als Videoversion sehen wollt.
Und dann sehen wir uns nächsten Mittwoch. Bis dann. Macht's gut.
Bis dann, ihr Lieben. Ciao. Ciao.